Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Ich danke dir, dass du den Platz hier eingenommen hast bei uns. Ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du angekommen bist. Auch bei uns im Herzen willst du ankommen. Und ich danke dir, dass du allen Menschen ermöglichst, Gemeinschaft mit dir zu feiern. Und wir danken dir, dass wir jetzt die Gemeinschaft mit dir feiern dürfen, Herr Jesus Christus. Und wir sind gespannt, was deine Erwartungen sind, was du von uns haben willst oder wie du auch zu uns sprichst. Rede du in unsere Herzen, veränder du, wo wir Veränderung brauchen, Herr, und bereiche uns mit all dem, was du einfach hast, Herr, mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Macht, mit Geduld, mit Frohsinn, mit Freundlichkeit, Herr, mit Selbstbeherrschung. Bitte fülle uns ganz aus. Ich danke dir, dass du uns dein Wort versprochen hast, dass du uns deine Verheißungen versprochen hast. Und wir bitten dich jetzt auch um den Geist, den du uns zugesagt hast, dass er bei uns ist und eindringt in unsere Herzen, Herr. Amen. Ja, Heidi, jetzt hast du mir schon eine Herausforderung gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin ein bisschen gerade aufgesessen, wie sie das gesagt hat, dass unser Herr Jesus hier vielleicht an diesem Stuhl ist, wenn wir uns das vorstellen. Und ich hoffe, dass ich zu seinem Wohlwollen auch die Predigt heute auslegen darf. Wir starten mit einem Ereignis heute, das angeblich, oder nicht angeblich, das die Welt verändert hat. Was war damals los? Ich steige ein in die Szene. Die Menschen, sie waren außer sich vor Freude. Kann das wirklich wahr sein? Ist das zu glauben? Jahrzehntelange Ein- und Beschränkungen des täglichen Lebens sollen auf einmal wegfallen? Ein Ende haben? Die Ungerechtigkeit eines Regimes, die Unterdrückung von einzelnen Personen oder das Hervorheben von Privilegierten und Führungsmächte oder Führungsmenschen, damit soll Schluss sein. Endlich Freiheit, nach der man sich schon jahrelang, jahrzehntelang gesehnt hat. Es ist diese besondere Nacht oder auch dieser besondere Tag, wo du sagst, hey, es wird alles besser werden. Hoffnung ist da. Und diese Nachricht, sie verbreitet sich wie ein Strohfeuer über die Straßen und Häuser. Menschen klopfen an den Türen der Nachbarn, Freunden, Bekannten und sagen, hey, habt ihr schon gehört, was jetzt los ist? Habt ihr die Neuigkeit schon aufgenommen? Und diese Neuigkeit, sie treibt die Menschen auf die Straßen. Wildfremde Menschen umarmen sich, sind glücklich, sie singen, sie rufen, sie machen Sprechchöre. Es ist eine unaussprechlich tolle Stimmung. Es ist eine Wahnsinnsstimmung, die sich scheinbar kein Mensch entziehen kann, der davon weiß. Und er ist ganz deutlich zu spüren, der Wind of Change. Der Geist des Wechsels. Ich kann mir die Situation von damals wirklich gut vorstellen. Damals im Jahr 33. Also nicht vor etwa 33 Jahren, wie wir es in Deutschland erlebt haben, sondern damals im Jahr 33 in Jerusalem. Der Tag, der alles verändern soll. Tobende Menschenmassen, die den Mann zujubeln, der ihre ganze Hoffnung trägt. Er soll Herrscher werden. Er soll das Land zu einer Großmacht aufsteigen lassen. Er soll die verhassten Römer aus dem Land treiben und er soll der Unterdrückung ein Ende setzen. Er soll dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht. Friede. So, nur ein paar Ausschnitte der wahrscheinlich damaligen Gedankenwelt der Menschen. auch wenn sich die Menschen im Laufe der Jahre und Jahrhunderte oder Jahrtausende geändert haben, aber die Menschheit ist sich selbst doch ziemlich treu geblieben. Sie ist eher an dem verankert, was Traditionen ist. Und wie es beim Einzug in Jerusalem am Palmsonntag war, so ist es teilweise auch bei uns. Wir haben Idole, wir haben Vorstellungen, wir haben Erwartungen. Und wenn diese Erwartungen nicht eintreffen, nicht zustande kommen, 5 Tage danach war der Held, dieser König, den sie erhoben wollte, wurde ans Kreuz geschlagen. Er wurde von den Menschenmassen eher an den Pranger gestellt als erhoben, unser Jesus, weil es nicht so eingetroffen ist, wie es sich die Menschen erwartet haben. Es war das Platzen der Träume, der Erwartungen und der Hoffnung. War es wirklich the wind of change oder eher der Anfang vom Ende damals? Sicherlich kein unberechtigter Gedanke, wenn man die Geschichte vom Einzug in Jerusalem auf diese Karwoche beschränkt. Aber es gibt da auch noch eine Vorgeschichte. Und auch diese Vorgeschichte, die wollen wir uns heute näher anschauen. Dazu lesen wir 2 Verse aus dem Buch des Propheten Zacharia im Alten Testament. Zacharia war ein Prophet, das bedeutet, es war ein Mann, der einer Eingebung Gottes Folge geleistet hat und einen Vorausblick erhalten hat auf das, was geschehen wird, was Gott mit den Menschen vorhat. Und das war circa 500 Jahre bevor, oder mehr als 500 Jahre bevor dieser Palmsonntag eingetreten ist, der Einzug des Königs. Gut, wir lesen die Verse 9 bis 10 aus dem 9. Kapitel. Da heißt es: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, der Schlachtrösser und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, von Euphrat bis zum Ende der Erde. Und genau so kam es. Ihr könnt die Geschichte übrigens gerne mal im Lukas-Evangelium nachlesen, der Einzug in Jerusalem. Da wollen wir jetzt nochmal zurück zu der Vorstellung über den Messias. Was war damals die Vorstellung, wenn man diesen Text weiß? Welche Erwartungen hat man dann? Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Friede, Freiheit war groß. Dinge, die vermutlich uns allen wichtig sind. Die wir auch immer wieder gefährdet sehen, gerade in der so turbulenten Zeit und ungewissen Zeit, in der wir uns heute befinden. Damals waren die Menschen außer sich vor Freude über das Kommen Jesu Christi. Sie sahen in ihn den König, den Erlöser, den Retter der Menschheit. Aber keine 5 Tage später wurde aus dieser Hoffnung, aus diesen erhobenen, als König erhobenen Menschen, vor lauter Ehrerbietung, es wurde Hass und Enttäuschung. Wie schnell geht es doch bei uns Menschen? Wie gesagt, das hat sich scheinbar auch nichts während der gesamten Menschengeschichte geändert. Ein paar spektakuläre Schlagzeilen oder Handlungen von Personen, die sich nicht mit den eigenen Vorstellungen decken, und schon werden Helden fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel, und auch an den Pranger gestellt. Ich möchte mit euch diesen Bibeltext etwas genauer anschauen. Und ich habe ihn in 4 Teilbereiche unterteilt. Schauen wir auf den ersten Ausschnitt und welches Bild daraus entstehen kann. Die zweite Folie, bitte. Da heißt es, seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Erwartungen. Wenn dein Land, Israel, von einer fremden Macht, Römer, besetzt ist und diese Gewaltherrschaft, die Unterdrückung des eigenen Volkes mit einbezieht, denke ich schon, dass man sich nach einem Ende dieser Situation sehnen kann. Und wenn man uns die Interpretationsmöglichkeiten anschaut, von uns Menschen, von damals, dann kann man schon sehen, dass aus diesem Vers ein Ende der Besatzung der Römer herauszulesen ist. Durch Jesus, durch den Messias, durch den Retter, kann man eher sagen, nein, aus den Besetzten werden eher Besatzer, eine Weltherrschaft, ein Reich, das gegründet ist und die ganze Welt mit einbezieht. Und wenn man solche Erwartungen hat, als große Nation dazustehen und rauszukommen, dann passt es natürlich kaum, wenn dieser König, wenn dieser Messias, ohne sich auch nur im Geringsten zu wehren, klein beigibt und wirklich gar nichts unternimmt, die verhassten Römer aus Jerusalem zu vertreiben. Die Menschen haben das falsch oder nicht verstanden. Dass Gott bei seiner Eingebung der Prophetie weder von der Befreiung Israels noch um die Besatzung von anderen Ländern durch Israel geht, sondern es geht nicht um das Territorium, sondern es geht um die Menschen, um die Herzen der Menschen. Das ist das Ziel der Weltherrschaft, auf dem das Reich Jesu Christi gerichtet ist. Der Aufbau eines Reiches, das weder Paläste, Güter, Streitkräfte noch Land besitzt, sondern sich einzig darum bemüht, die Menschen im Glauben an den Herrn Jesus Christus zu einer riesigen Nation werden zu lassen. Scheinbar war dieser Gedankengang für viele Menschen damals noch fremd. Doch umso schöner ist es, wenn wir nun Zeugen dieser Verheißung werden dürfen. Die Herrschaft Jesu Christi, sie wächst und wächst und wächst seit über 2000 Jahren. Auch wenn es mit den widrigsten Umständen dieses Reich zu kämpfen hat. Denn unsere Brüder und Schwestern, sie erleiden Folter, sie erleiden Verfolgung, sie erleiden Diskriminierung, sie erleiden Missachtung. Aber das Reich unseres Herrn Jesus Christus, es hat auch noch andere Feinde. Wohlstand, Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit, Verachtung, Untreue, Unliebe und. Und das kann durchaus die größere Gefahr sein, weil sie aus dem Inneren, aus dem eigenen Reich, eventuell sogar von uns Christen raus passieren kann. Die Menschen sahen in Jesus ihren König, einen Führer, einen Leader, der den Kahn ihrer Unzufriedenheit und vielleicht auch ihrer Bedeutungslosigkeit des ihres Volkes aus dem Dreck ziehen soll. Doch Jesus Königreich beruht nicht auf Pracht, Ansehen, Ruhm und Protz. Nein, er zeigt sich bescheiden. Bei Rent a Dank lieh er sich ein Esel. Ohne Sattel, ohne Reitgeschirr. Als Sattel oder Deckung nahm er die Mäntel anderer, um sich draufzusetzen. Er hatte nichts außer dem, was er am Leib trug. Nicht viel für einen König. Aber was braucht man wirklich als König? Braucht man Schätze, Schlösser, Ruhm, Streitmächte? Das Wichtigste für einen König ist Loyalität, Vertrauen und Unterstützung des Volkes, seiner Akzeptanz, seiner Autorität. Vertrauen, Loyalität. Ein König braucht die Unterstützung seines Volkes sowie die Akzeptanz seiner Autorität. In Jerusalem schien diese Akzeptanz sehr schnell verflogen zu sein. Am Karfreitag, wie gesagt, 5 Tage später wurde ihr König hingerichtet und sie ließen es zu. Ich denke, dass selbst wir als sein Volk, wir Christen, dazu neigen können, ihm seine Autorität abzusprechen. Dies geschieht durch Zweifel an der Wahrheit seines Wortes, Zweifel an seinem Versprechen, Zweifel an seinem Gnadenwerk durch die Leiden, die er am Kreuz auf sich genommen hat. Zweifel, dass diese Gnade allen Menschen gilt. Zweifel an seiner Allmacht, auch über die Macht meines eigenen Lebens, auch über die Macht meines Volkes, in dem ich lebe, oder meines Staates. Demgegenüber steht unsere Möglichkeit, sein Königreich größer werden zu lassen, indem wir ihm allen Glauben schenken, seinen Berufungen folgen, seinen Aufgaben folgen, die er auch für uns bestimmt hat, auch wenn sie vielleicht persönliche Einschnitte mit sich bringen. Wir erheben sein Königreich, indem wir andere Menschen davon berichten und zeigen, was für ein mächtiger Gott und König wir haben. Wir haben jetzt eine Folie übersprungen. Tut mir leid. Das war die Seht, euer König kommt. Wir sind beim dritten Punkt. Bei den letzten beiden Punkten geht es eher um die Langzeitwirkungen, die innerhalb der Karwoche damals vermutlich nicht wirklich zum Gewicht gefallen sind. Aber schauen wir uns den dritten Punkt nochmal an, oder den dritten Folie an. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Ist denn wirklich so? Kannst du eindeutig ein Ja dazu setzen? Schauen wir doch mal auf die Kirchengeschichte, in den Kreuzzügen, was wurde da gekämpft, vermutlich auch unter guten Aspekten das Christentum zu bewahren. Aber es war kein Friedensreich. Denken wir an die jahrelangen Kämpfe verschiedener christlichen Konfessionen während des 30-jährigen Krieges. Sind die unzähligen Streitereien und Kämpfe in den kleineren Kreisen der Gesellschaft, der Familie oder sogar Gemeinde? Es gibt so viele, wo Unfrieden herrscht. Und dieser Unfrieden, der gerade in Zeiten von Corona sich scheinbar ausbreitet wie der Virus selbst, ihm heißt es entgegenzutreten. Ich denke, überall, wo wir die Herrschaft in unserem Leben selbst zu übernehmen versuchen, anstatt diese Herrschaft unserem König und Herrn Jesus Christus zu überlassen, werden wir mit Unfrieden kämpfen zu haben. Wenn wir also in Unfrieden mit uns, unserer Familie, der Gesellschaft, der Gemeinde leben, sollten wir prüfen, wer herrscht über meine Gedanken? Wer herrscht über mein Leben? Wer herrscht über mein Tun? Bin ich es oder ist es Jesus? Und dann heißt es zu prüfen, kann es sein, dass ich mich vielleicht ändern muss? Jesus Herrschaft beruht auf Frieden. Warum das aber oftmals selbst für uns Christen so schwer zu verstehen ist, beziehungsweise umzusetzen geht, können wir vielleicht im letzten Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, erkennen. Da heißt es, er ist gerecht. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wenn nicht der wichtigste Punkt ist, wenn es um das Thema Frieden geht. Das mit der Gerechtigkeit ist ja so eine Sache. Wer von uns ist nicht schon einmal oder wird vielleicht regelmäßig ungerecht behandelt? Es gibt zig Beispiele dafür. Das begann bei mir in der Schulzeit schon, bei den mündlichen Benotungen. Für ähnliche Aussagen wurde der eine besser und ich schlechter benotet. Die ungleichen Strafen bei kleinen oder größeren Vergehen, ob Zuchthaus oder Geldstrafe, wie auch immer. Und die Zeiten, in denen man als Kind zu Hause sein musste, obwohl der Freund oder die Freundin viel, viel länger immer wach bleiben durften. Das Gehalt, das bei gleich geleisteter Arbeit nicht nur geschlechterspezifisch unterschiedlich ausfallen kann. Und die überfüllten Gerichtsgebäude zeigen uns doch ganz klar, wie ungerecht die Menschheit behandelt wird, angeblich. Und selbst ich als Vater musste mir schon anhören, dass sich das ein oder andere Kind ungerecht behandelt fühlte. Was natürlich sehr schmerzt. Es sind die Ungerechtigkeiten, beziehungsweise das, was wir als ungerecht empfinden, was uns den Frieden raubt. Man pocht auf sein Recht. Mit der Grundlage der eigenen Gerechtigkeitsempfindungen. Dies kann nicht nur zur eigenen Unfrieden führen, sondern sich auch auf andere auswirken. So entstehen Konflikte, Ärger, Streit und sogar Kriege. Damit wir im Frieden mit uns und unserem Nächsten bleiben, ist ratsam zu prüfen, ob wir Gottes Gerechtigkeit vor den eigenen Gerechtigkeitsempfindungen setzen. Ich komme zum Schluss. In der Adventszeit gedenken wir der Ankunft des Herrn Jesus Christus, unseres Heilandes, den Retter der Welt, den Friedenstifter, dem Erlöser. Und ich freue mich drauf. Die Frage ist aber, mit welcher Erwartungshaltung wir jetzt in den Advent gehen oder in die nächste Zeit. Ob wir uns vielleicht auch schon heute auf sein Kommen vorbereiten können. Wie? Dazu noch mal kurz zusammengefasst die vier Punkte. Nochmal eins zurück. Wir beginnen hier. Seine Macht reicht von Meer zu Meer, also sie ist übergroß. Wir akzeptieren, er hat die Fäden dieser Welt in seiner Hand. Und wir sind dennoch gefordert, dass wir einstehen für sein Reich, das die ganze Welt umfasst. Wir sind verpflichtet, sein Reich zu verteidigen. Dazu gehört unter anderem Einstehen für unsere gefangenen, verfolgten und gefolterten Geschwistern. Dazu gehört auch die Unterstützung von missionarischen, diakonischen und sozialen Werken, damit Menschen geholfen werden. Und es geht auch darum, uns vor den inneren Feinden schützen zu können. Innere Feinde sind Selbstgefälligkeit, Überheblichkeit, Verachtung, Neid, Untreue, Unliebe und so weiter. Da heißt es, da müssen wir konkret dagegen kämpfen, damit sein Reich größer und größer wird. Wir dürfen mitbauen. Zweiter Punkt. Seht, euer König kommt. Jesus ist König und das mit absoluter Autorität. Das heißt es zu akzeptieren. Das heißt es zu unterstützen. Heißt auch Gegebenheiten annehmen, die mir nicht in den Kram passen, die unangenehm und unbequem sind. Es gilt, dem Gesetz des Königs Folge zu leisten. Damit ehre ich ihn. Damit bezeuge ich ihn. Damit zeige ich meine Unterwürfigkeit und dadurch zugleich meine Akzeptanz seiner Autorität. Dritter Punkt. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Jesus ist auf die Welt gekommen, dir, mir, uns Frieden zu bringen. Überall dort, wo wir die Herrschaft in unserem Leben selbst zu übernehmen versuchen, anstatt die Herrschaft unseres Königherrn Jesus Christus zu überlassen, werden wir mit Unfrieden zu kämpfen haben. Daher gilt es uns, seinem Frieden und seiner Gerechtigkeit unterzuordnen. Vierter Punkt, er ist gerecht. Es ist wichtig, Gottes Gerechtigkeit vor der eigenen Gerechtigkeitsempfinden zu setzen. Im Pochen auf sein Recht mit der Grundlage vom eigenen Gerechtigkeitsempfinden laufen wir Gefahr der eigenen Unzufriedenheit. Dies führt zu Unfrieden zu sich und meist auch zu den anderen. Lasst uns die Adventszeit in einer freudigen und in der richtigen Erwartung angehen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist das nicht das Platzen der Träume, Erwartungen und Hoffnungen. Es ist nicht der Anfang vom Ende, sondern es ist the wind of change. Es ist so, wie es damals in Jerusalem sein hätte sollen. So wie es dies damals vielleicht auch empfunden haben. Aber sie hatten eine falsche Erwartung. Wir dürfen uns auf das Kommen unseres Herrn Jesus freuen, weil er sein Versprechen hält. Jetzt haben wir die letzte Folie. Unser Herr wird kommen. Das ist gewiss. Deshalb wollen wir ihn mit offenen, aufrichtigen und treuen Herzen empfangen. Er ist mächtig, heißt mitwirken an seinem Reich. Er ist König, heißt für uns Annahmen seiner Autorität. Er bringt Frieden, heißt ihm die Herrschaft über unser Leben überlassen. Er ist gerecht, heißt mein Gerechtigkeitsempfinden seinen Wirken unterzuordnen. Ich wünsche uns eine wunderschöne Adventszeit. Amen.